Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Mein Seminar Reconnect wird wieder stattfinden vom 6. bis 8. Dezember 2024 im wunderschönen Wildlandhaus bei Hannover. Ein Wochenende werden wir gemeinsam verbringen, moderne Tools des Biohackings kennenlernen, aber auch uralte Werkzeuge. Längst vergangenes Wissen, das wir wieder in unsere moderne Welt einbauen können, mit dem Ziel eines gesünderen und nachhaltigeren Umgangs mit uns selbst, unserer Mitwelt und mehr Fokus, Klarheit und Resilienz im anstrengenden Arbeitsalltag. Alle Infos zu diesem Seminar findest du im Link in den Shownotes. Ich würde mich mega freuen, wenn wir zusammenarbeiten. Und jetzt geht's los.
Die Heldenstunde. Euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
Herzlich willkommen in der Heldenstunde. Ich freue mich mega, dass du wieder am Start bist. Und heute habe ich wieder eine Heldin in meinem Podcast. Daniela Landgraf. Sie ist Autorin, Speakerin, Coach, Moderatorin und, wie sie selbst von sich sagt, mit Ticks. Herzlich willkommen in der Heldenstunde, liebe Daniela.
Vielen lieben Dank, lieber Alexander. Schön, dass ich da sein darf.
Ich freue mich auch, dass du Zeit hast für die Heldenstunde und muss natürlich jetzt gleich mal einsteigen mit der Frage, was hat's denn mit diesen Ticks auf sich, Daniela?
Ich nenne die Ticks auch gerne meinen Special Effect. Und zwar, der Special Effect ist etwas, was die Mediziner als unheilbar bezeichnen, aber ich bin fest davon überzeugt, dass es irgendwann nicht mehr da sein wird. Es ist das Tourette-Syndrom. Und das Tourette-Syndrom verbinden ja viele Menschen immer mit den Schimpfworten oder mit irgendwelchen Fäkalworten. Und ja, es ist natürlich ein Teil des Tourette-Syndroms. Da habe ich nicht hier geschrien beim Verteilen, sondern nur bei den sogenannten neuronalen Ticks. Deswegen zwinker ich öfter mal oder ziehe Grimassen, verdrehe meine Gelenke. Und das, was heute zu sehen ist, ist auch nur noch ein Bruchteil von dem, was es mal war. Und deswegen weiß ich auch, dass ich irgendwann auf der Bühne stehen werde und sage, ich hatte meinen Special Effect. Warum nenne ich Special Effect? Und da sind wir auch schon mittendrin im Thema. Mit jedem Gedanken, mit jedem Wort ziehen wir uns wieder unsere Dinge in unser Leben. Und deswegen habe ich für mich das reframed und nenne es Special Effect. Also die Ticks sind nichts anderes als das sogenannte Tourette-Syndrom.
Tourette-Syndrom, du bist jetzt der, also zumindest soweit ich weiß, der erste Mensch in meinem Leben mit einem Tourette-Hintergrund und du hast die Schimpfworte schon angesprochen. Das ist ja so das typische Bild, was man im Kopf hat, wenn man keine Ahnung hat. Da habe ich mich schon öfter mal gefragt, warum ist das eigentlich bei, ich nenne es jetzt mal sprachliches Tourette, warum ist das da so oft so, dass es um Schimpfworte, um Fäkalworte geht? Es könnte ja auch sein, dass man irgendwie den Tick hat, dass man sagt, Bienen und Blümchen oder Blütenstaub oder Sonnenschein, dass man das zwischendurch sagt. Wieso konzentriert sich das immer auf so was Beleidigendes?
Zwei Antworten dazu. Erstmal gibt es auch andere, also ich habe auch viel mit Tourette-Betroffenen eine Zeit lang gearbeitet. Ich habe so ein berufliches Nebenhobby, das ist das Pferdegestützte Coaching, da hatte ich viele Tourette-Betroffene und da gab es auch welche. Der eine hat zum Beispiel regelmäßig Elefantenwaschanlage Nairobi gesagt.
Elefantenwaschanlage Nairobi?
Ja, und einer hat das immer mit Nutten und das war hinterher der Running Gag, weil dann alle so drauf eingestiegen sind, so im Scherz, so wo? Und es gibt auch andere Worte, aber tatsächlich konzentriert sich das oft auf die eben negativen Worte und das kann ich jetzt natürlich nur interpretieren aus meinem eigenen Empfinden heraus. Wahrscheinlich ist dem aufmerksamen Zuschauer, für diejenigen, die das Video sehen, aufgefallen, dass ich eben, als es angesprochen wurde oder auch jetzt, dass die Ticks irgendwie fast automatisch dann da sind, wenn man sie am wenigsten haben möchte. Also ein Teil ist wirklich so diese Akzeptanz und das Integrieren ins Leben und das Erlauben. Und je mehr die Dinge unterdrückt werden, desto stärker ist das. Und ich vergleiche das so ein bisschen mit einem Nieser. Versuch mal, einen Nieser zurückzuhalten. Oder einen Gähner, wenn du versuchst, irgendwie einen Gähner zurückzuhalten. Das ist fast nicht möglich. Dann machst du irgendwelche komischen Verrenkungen. Oder man sieht es dir an. Und ich vermute, dass das eben, zumindest ist es bei meinen Ticks so, je mehr ich versuche, sie zu unterdrücken, gerade wenn es eben sehr besondere Situationen sind, wie kurz bevor eine Kamera angeht oder ähnliches, dass gerade weil die Schimpfworte eben in Anführungsstrichen verboten sind, dass sie deswegen so massiv sind. Es ist wissenschaftlich tatsächlich auch noch nicht herausgefunden worden, warum das so ist. Aber meine Interpretation ist, weil es einfach verboten ist und weil Leute komisch gucken. Und das ist eine ganz komische Schaltung im Gehirn. Das ist, ich nenne es auch gerne Schluckauf im Gehirn, dass das Gehirn oder der Körper dann genau die Dinge machen will, die gerade überhaupt nicht angesagt sind. Und dieser Drang wird, wie gesagt, immer stärker, je mehr du versuchst, es zu unterdrücken.
Ja, das klingt für mich sehr nachvollziehbar und Schluckauf vom Gehirn finde ich ein wunderbares Bild, weil das kennt man, das kommt einfach, das steuerst du nicht, da kannst du nichts dagegen tun, musst warten, bis es wieder vorbeigeht. Ja, genau. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Bild.
Und ich denke, so von den Medien her, dazu vielleicht noch einen Satz, es ist natürlich sehr viel medienwirksamer, wenn du Schimpfworte hast. Also ich habe auch schon die skurrilsten Dinge gehört, so nach dem Motto, schlachte doch das aus auf der Bühne und sag doch ein paar Schimpfworte. Ich so, nee, warum sollte ich?
Es gehört nicht zu mir.
Ja, und ja. Ich denke, das ist das, was in den Medien eben gerne auch mal ausgeschlachtet wird. Es ist doch viel interessanter, diejenigen zu zeigen, die eben diese entsprechenden Worte sagen, als all die vielen, vielen Tausenden von Betroffenen, die still vor sich hin leiden, weil sie eben nur komisch angeguckt werden, weil es keiner versteht. Warum guckst du denn jetzt weg? Warum zwinkerst du mir zu? Also das ist nicht nur im Außen ein Leiden, sondern natürlich auch auf körperlicher Ebene. So bin ich beispielsweise oft dauerverspannt. Aber ja, es ist, wie es ist. Auch da hilft nur Akzeptanz.
Und man kennt es vielleicht aus dem eigenen Leben oder Themen, die ich auch behandle, wenn es darum geht, um dieses krampfhafte positive Denken oder so.
Oh ja.
Also falsch verstandene Spiritualität sozusagen. Wenn man sagt, man darf keine bösen Gedanken denken oder nichts Negatives denken und konzentriert sich dann darauf, sowas nicht zu denken, das ist dann genau der Effekt, dass genau diese Dinge hochkommen, die wir versuchen wegzudrücken, genauso mit Emotionen. Das kann man vielleicht, weiß ich nicht, ob man es vergleichen kann, aber es kommt mir zumindest sehr, sehr ähnlich vor von dem, was ich da jetzt gerade so fühle. Ja.
Und erzähl mal jemandem, der stottert, hör auf zu stottern. Das kann der nicht. Wenn der aber sich wohlfühlt, viele Stotterer, die irgendwo in einem guten Umfeld sind, die in ihrer Komfortzone sind, die bei Menschen sind, wo sie gut aufgehoben sind, hören plötzlich auf zu stottern. Es ist halt immer so dieses, das, was du dir verbietest oder was am meisten hochkommt, das verstärkt sich. Das ist auch letztendlich so dieser Fokus auf die eigenen Gedanken. Und deswegen sage ich auch immer gerne, bei mir ist es nun das Tourette-Syndrom, bei anderen ist es Stottern, Hinken oder irgendwas anderes. Die falsche Haarfarbe, die falsche Augenfarbe, die falsche Aussprache, die falsche Herkunft. Und je mehr wir uns selbst letztendlich schlecht machen, desto mehr finden wir auch die Bestätigung im Außen dafür, dass wir nicht richtig sind.
Und die macht Feedback dann.
Die Macht unserer Gedanken, die ist so, ja, so kraftvoll wirklich. Und jetzt bin ich bei dir. Es ist ein schmaler Grat zwischen diesem krampfhaften positiven Denken und der positiven Lebenseinstellung, denn manche Dinge funktionieren einfach nicht. Du hast vorhin schon das Thema Selbstwert angesprochen. Ich habe auch ganz, ganz viel damals getan und Affirmationen und Erfolgstagebuch und positives Denken und dieser ganze, ich hätte jetzt beinahe gesagt, Schrott, der da immer erzählt wird. Natürlich ist es
Druck.
Kein Schrott. Aber es funktioniert in dem Moment nicht, wo das, was bei dir im Unterbewusstsein drin ist, stärker ist als das, was dein Verstand hat. Und das Unterbewusstsein ist stärker. Das, was in deinen Zellen gespeichert ist, ist stärker als das, was dein Verstand darüber stülpen kann. Und von daher ist es oft ein Arbeiten auf vielen Ebenen.
Ja, du hast schon gesagt, Selbstwert, und du hast doch schon erwähnt, dass du auf der Bühne stehst. Ich habe dich als Speakerin anmoderiert. Das ist ja in dem mit deinem Hintergrund ja jetzt auch nichts Selbstverständliches. Das heißt, du hast ja irgendwie geschafft, diese Kommunikation, dieses Bild von dir selbst, dein Selbstbild, was du hattest, so krass zu transformieren, dass du dich nicht heute nicht nur nicht versteckst, sondern präsentierst und vor ganz vielen Leuten sprichst. Was war denn das für eine schöne Entwicklung?
Ja, es war ein sehr, sehr, sehr langer Weg mit vielen, vielen blutigen Nasen, mit vielen Stolpersteinen, mit vielen schlechten Entscheidungen, die eben auch zu vielen Katastrophen und Dramen in meinem Leben geführt haben. Und der Weg, dass ich heute auf der Bühne stehe und der Weg, dass ich mich heute wirklich frei und glücklich fühle, das war Das war verdammt lang. Es gab eine Zeit, also ich habe nach meinem Abitur bin ich in die Finanzbranche gegangen. Nicht, weil ich so toll fand, in der Finanzbranche zu sein, sondern ich hatte schon als Kind so dieses Gefühl, ich möchte am liebsten Schauspielerin und Sängerin werden. Und die Menschen damals haben gesagt, das ist absurd, vergiss es. Ich galt sowieso als verhaltensgestört in der Schule, weil ich eben diese Ticks hatte. Ich bin 72er Jahrgang. Für diejenigen, die jetzt rechnen, wie alt ist sie denn? Ich werde dieses Jahr 52. Und Ende der 70er Jahre bin ich eingeschult worden. In den 80er Jahren bis Anfang der 90er Schulzeit, da war das Thema Tourette auch noch nicht so bekannt und nicht so, ja, das kannte niemand. Und ich habe einfach immer nur das Gefühl gehabt, ich bin die einzige Person auf dieser Welt, die ihren Körper nicht beherrschen kann. Und habe mich immer so schlecht damit gefühlt. Ich bin teilweise wirklich, habe ich mich selbst verletzt, weil diese Ticks, um dagegen zu steuern, brauchst du einen Gegenimpuls. Das war damals so dieses, ja, von mir schon so intuitiv. Dann habe ich mich gekratzt, mich gekniffen, um diese von diesen Ticks abzulenken, bis hin, dass ich manchmal vor einem wichtigen Termin mit dem Kopf gegen die Wand geknallt habe und gesagt habe, warum kann mein Kopf nicht still sein?
Wow.
Und ich bin nach meinem Abitur in die Finanzbranche, einfach weil ich erstmal irgendwie einen Job machen wollte, wo ich Geld verdiene, um dann mir irgendwann mal ein Studium im Journalismusbereich, Schauspielbereich oder irgendwas in diese Richtung zu machen. Und tatsächlich bin ich da hängen geblieben, weil ich schon relativ früh festgestellt habe, dass es mir Spaß macht, mit Menschen zu sprechen. Ich wollte in den Außendienst gehen. Es haben viele gesagt, was willst du denn im Außendienst? Du kriegst doch kaum ein Wort geradeaus raus, weil ich so schüchtern und zurückhaltend und ja, einfach voller Selbstzweifel war. Und es gab damals eine Person, ich weiß heute noch, wie sie hieß, das war ein Herr Warntke. Er dürfte inzwischen uralt sein. Er war damals schon alt, als ich in die Branche kam. Und der hat an mich geglaubt. Und dann bin ich diesen klassischen Weg, diesen Außendienstweg gegangen habe und diese ganzen Chaka-Chaka-Methoden und yeah, yeah, yeah und du schaffst es und Powerposen und so weiter. Das kam mir damals in den 90er Jahren so, also 96 bin ich in Außendienst gegangen, so auf. Und damit habe ich halt so 20 Jahre höher, schneller, weiter, mehr, mehr, mehr und war auch sehr erfolgreich. Und ich war 29, da sitze ich in der Bank, ich war damals freiberuflich in der Bank tätig, als Außendienstlerin in meiner Beratungskabine und da spricht mich eine Frau an und sagt, darf ich Sie mal was Persönliches fragen? Ich so, klar, fragen Sie. Sie haben doch das Tourette-Syndrom, oder? Ich so, was? No. Was habe ich? Und sie war raus. Ich habe es damals dann eingegeben. Ich glaube, es war damals sogar schon Google. Und dann habe ich eine Beschreibung gefunden und dachte, woher kennen die mich? Es sind viele Sachen, die keiner im Außen sieht. Viele Sachen, ich nehme mal ein Beispiel, wenn meine eine Hand was Kaltes, Glattes anfasst, wie jetzt hier diesen von den Kopfhörern, dann hatte ich früher, das habe ich zum Glück komplett, fast komplett weg, das Gefühl, die andere Hand muss genau das Gleiche anfassen. Also das ist so eins. Oder das sind alles, das kann man auch als Marotten bezeichnen. Nur eine Marotte kriegst du ganz schnell wegtrainiert, einen Tick nicht so leicht. Oder dass ich genau weiß, ich habe den Herd ausgeschaltet. Trotzdem gucke ich noch, habe ich früher 10-mal nachgeguckt, ob ich den Herd ausgeschaltet habe. Das hat was
Spannendes. Das ist was, das kennen, glaube ich, ganz viele. Oder ja. Das berühmte Bügeleisen oder habe ich ja, die Haustür genau. abgeschlossen. Oder,
ja,
oder,
genau.
Oder.
Deswegen
also ein bisschen Kontrollzwang.
Deswegen heißt es auch Syndrom, also es hat immer viele Facetten. Und ich habe Rotz und Wasser geheult, weil ich eine Antwort auf eine Frage hatte, die ich natürlich nie gestellt habe, weil ich kenne mich ja nicht anders. Ich war ja immer so. Es gibt auch schon eine Einschuluntersuchung, habe ich irgendwann mal gesehen, da stand schon Daniela weist grobe Auffälligkeiten auf. Weist auf, komischer Satz, egal, also hat grobe Auffälligkeiten. Es wird der Mutter dringend empfohlen, bei ihrem Kind zu bleiben und nicht arbeiten zu gehen. Was damals auch absurd war, weil meine Mutter musste Geld für uns verdienen. Und ja, dann habe ich erstmal Rotz und Wasser geheult, bin ins Universitätskrankenhaus dann auch gekommen und die Diagnose wurde sehr schnell bestätigt. Aber danach änderte sich nichts. Erst haben sie mich mit Medikamenten vollgepumpt, die ich dann auch genommen habe. Aber sie haben mich nur wesensfremd gemacht. Ich war nur noch müde, apathisch, fühlte mich einfach nur schlapp. Und war gar nicht mehr meine Energie. Ich bin vor meiner Grundenergie. Ich behaupte mal, ich habe eine relativ hohe Grundenergie. Und die war komplett lahmgelegt. Und da habe ich den ganzen Mist nach einem halben Jahr gelassen. Und da fing es dann an, dass ich gedacht habe, okay, es ging jetzt fast 30 Jahre ohne Medikamente. Es wird auch die nächsten 90 Jahre noch ohne Medikamente gehen. Und habe weitergemacht und habe mich trotzdem immer noch in diesem Außen so definiert. Ich nehme hier mal gerade eine Flasche. Wenn das ein Leuchtturm ist, sage ich so aus heutiger Retrospektive, also Rückblick, ich war wie so ein Leuchtturm, der von außen angestrahlt wurde. Ich brauchte halt diese Anerkennung von außen, um mich gut zu fühlen, weil innen drin war nichts. Heute weiß ich längst, das hat nichts mit dem Tourette-Syndrom zu tun, weil in meiner Kindheit schon viele Dinge waren. Ich war immer störend, ich war nicht gewollt, nicht gewünscht, ich war ständig ein Störfaktor. Das schwingt natürlich im System mit und da bin ich kein Einzelfall. Das haben Tausende, Millionen von Menschen in der Kindheit erlebt und wundern sich als Erwachsene, warum sie solche Selbstzweifel haben. Make a long story short. Ich habe auf jeden Fall erstmal 10 Jahre lang noch weitergemacht, höher, schneller, weiter, mehr, 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 ohne es zu begreifen. Und ich war 39. Da sagte mein Körper, 20 Jahre Vollpower ist genug. Und es brach auf allen Ebenen zusammen. Es brach gesundheitlich zusammen. Ich zog mir komische Dinge ins Leben wie Messis, Mietnomaden, nicht zahlende Kunden. Ich war selbstständig, hatte 5 Unternehmen zu dem Zeitpunkt. Ich war also Unternehmerin, hatte 5 festangestellte Mitarbeiter auch. Und mit Ende 30 kam dann der komplette Zusammenbruch und das Licht, was den Leuchtturm angestrahlt hat, ging aus. Und was bleibt dann übrig?
Dann ist komplett dunkel.
Ein Haufen alter Steine. Und dann war ich in der Klinik und dort bekam ich dann, also in der Burnout-Klinik, da endete es und ich bekam die nette Diagnose, selbstunsichere, zwanghafte und vermeidende Persönlichkeitsstörung. Was natürlich eine Folge von all dem war. Das heißt, ich habe die ganzen Selbstzweifel habe ich immer nur mit Erfolg überdeckt und deswegen habe ich so ein unglaublich gespaltenes Verhältnis zu so einem Mist wie Erfolgstagebücher, weil das nur abdeckt. Und ja, ja. Damals hat mein Coach zu mir gesagt und dann habe ich, glaube ich, auch genug wie ein Wasserfall geredet. Damals hat ein Coach zu mir gesagt, Daniela, das, was du machst, ist wie Sahne auf Scheiße kippen.
Okay.
Da war ich, wie alt war ich da? Da muss ich so Mitte 30 gewesen sein. Und da habe ich gesagt, ja, kann ja sein, aber ich habe so eine fette Betonwand auf der Scheiße, interessiert mich nicht. Und mit dieser Insolvenz, und jetzt wird das Bild noch ekliger, ist diese Betonwand geplatzt, weil dieser Mist von damals so hochgebrodelt ist. Und ich nehme es jetzt bewusst einfach so bildlich, diese ganze Scheiße ist so hochgebrodelt, hat die Betonwand durchbrochen und das hat sich alles mit dieser Sahne vermischt. Und was das Ergebnis war, das war nicht schön. Es war ein langer, langer, langer Prozess. Und ja, es endete halt in dieser Burnout-Klinik. Ich war insolvent, obwohl ich Immobilieninvestorin war, Mitarbeiter hatte und mehrere Firmen. Es brach halt auf allen Ebenen zusammen. Und aus heutiger Sicht sage ich, das war genau richtig. Weil ich hätte niemals mein Leben verändert. Ich hätte so weitergemacht und wäre wahrscheinlich irgendwann am Herzinfarkt gestorben.
Genau, weil das hat ja dieses Abdecken, dieses Zubetonieren, hat ja auf eine gewisse Art und Weise für dich insofern funktioniert, dass zumindest die Symptome überdeckt wurden. Aber du bist halt nicht an die Ursache und an die Wurzeln ran. Und wie du schon sagst, du wärst an die Wurzeln wahrscheinlich bis heute nicht ran, wenn das Übertünchen weiterhin funktioniert hätte. Das war ja bei mir mit der Depression damals ganz, ganz ähnlich gewesen. Ne? Jetzt vielleicht auch die Botschaft an alle da draußen, die das hören, die vielleicht irgendwie in einer ähnlichen Situation stecken, wo sie denken, mein Gott, warum ich und warum bricht das jetzt alles zusammen? In dem Moment fühlt sich das natürlich alles furchtbar an. Man fühlt sich vielleicht einsam, man fühlt sich mit Sicherheit überfordert, man spürt eine Hilflosigkeit, man fragt, warum, warum, warum. Und was man halt nicht sehen kann, ist, dass irgendwann nach einem Zeitraum X, möglicherweise, vielleicht auch nicht immer, aber in ganz vielen Fällen, führt das zu etwas. Und das sehen wir halt in dem Moment nicht. Und was ich damit sagen will, ist, das kann einem einfach ein bisschen Hoffnung mit aufs Leben geben. Also dieses Grundvertrauen ins Leben, das ist so ein Thema, über was ich auch sehr, sehr gerne spreche. Dass es eben diese Momente gibt, in denen man vor lauter Dunkelheit überhaupt kein Licht am Horizont sieht. Aber es gibt auch diesen schönen Spruch, ne? Kurz vorm Sonnenaufgang ist die Nacht am dunkelsten, da ist auch irgendwie was dran. Also wir wissen einfach nicht, wie sich die Dinge weiterentwickeln. Und was natürlich hilft, ist, da ein bisschen Grundvertrauen ins Leben zu haben, solche Geschichten zu hören, sehen, dass man nicht alleine ist auf der Welt mit solchen Zusammenbrüchen und dass es offenbar viele, viele Beispiele gibt, wo man, um es mit den Carnegies Worten zu sagen, aus Zitronen Zitronenlimonade gemacht hat, wie in deinem Fall. Und das stelle ich mir jetzt natürlich spannend vor. Also dein Schutzpanzer ist geknackt, ne? Der Kern liegt offen und jetzt muss es dir irgendwie gelungen sein, deinen Selbstwert von der Wurzel her aufzubauen, weil sonst würdest du ja heute nicht auf Bühnen stehen. Ich glaube nicht, dass die Daniela mit einer Theatermaske auf der Bühne steht, sondern ich glaube, da sieht man schon die Daniela. Wie ist dir das dann gelungen?
Auch das war ein längerer Weg. Also nach dieser Insolvenz war natürlich erstmal, wie du es so schön gesagt hast, es war wirklich zappenduster. Ich würde auch gerne dazu gleich nochmal ein Bild teilen, was mir mal in einem Traum gekommen ist, was mir sehr viel Hoffnung gegeben hat. Aber dazu komme ich gleich. Und du hast immer die Wahl, was machst du da draus? Und ich habe zum Glück, weil ich immer, damit bin ich in meinem Leben ausgestattet worden, mit Ehrgeiz und mit einer gewissen Portion Grundoptimismus. Und es fing damit an, dass eine Bekannte zu mir gesagt hat, als ich ihr das irgendwann erzählt habe, oh, du fängst ja an wie mit 19, weil alles weg war. Und ich dachte, was ist das für eine geniale Umformulierung. Ja, ich fange an wie mit 19. Es darf noch mal alles neu werden. Es darf sich noch mal verändern. Und habe angefangen, wirklich in dieses ganze Thema Dankbarkeit, Zuversicht, auch Demut zu gehen. Hey, ich lebe. Ich habe es überlebt. Ich sitze nicht im Rollstuhl. Ich kann noch alle Gliedmaßen bewegen, wenn auch nicht mehr ganz so fit, weil es kam noch ein Bandscheibenvorfall und noch einige gesundheitliche Malessen dazu. Also ich war ziemlich krank, aber ich hatte gute Aussichten. Und ich bin dann mehr und mehr eben dahin gegangen und habe das Positive in der Situation gesucht und bewusst aufgeschrieben, Dankbarkeitstagebuch, auch wenn schwierige Situationen waren, das, was darf ich daraus lernen? Das mache ich inzwischen jeden Abend, dass ich mir drei Dinge überlege, für die ich dankbar bin an dem Tag und eins, was ich an diesem Tag gelernt habe, weil dadurch nämlich auch die Dinge, die vielleicht nicht so toll sind, sich verändern. Ja, und es dauerte einige Zeit, 3-4 Jahre später, kam dann mein damaliger Mann, der ist voll in dieser Opfer- und Leidhaltung geblieben und der ist schuld und das ist schuld und dies ist schuld. Einer meiner Lieblingssprüche dazu ist, wenn die Badehose nicht oder wenn du nicht schwimmen kannst, ist die Badehose schuld, weil wir oft die Schuld im Außen suchen. Aber wir können entscheiden, was wir aus der Situation machen, wie wir dazu denken wollen. Und das führte dann noch zur Trennung von meinem damaligen Mann nach 16 Ehejahren. Und ich fand mich in einem kleinen 13 Quadratmeter WG-Zimmer wieder, weil ich bin ausgezogen. Heute würde ich auch sagen, als mein Ex damals 4 Tage vor Heiligabend sagte, er fordere die sofortige räumliche Trennung. Heute würde ich sagen, okay, viel Spaß beim Ausziehen. Damals war ich noch so unsicher und das ist noch nicht lange her. Das ist im Weihnachten 2016 gewesen. Also es darf auch im Verhältnis schnell gehen. Ich bin ausgezogen in ein WG-Zimmer und musste um mein ganzes System, ich hatte ja meine Pferde schon, ich hatte zu dem Zeitpunkt 4 oder 5 Pferde, habe ich noch mein Auto verkaufen müssen, was ich dann noch zu dem Zeitpunkt schon wieder hatte, damit ich das System bezahlen kann. Und ich war so auf mich selbst zurückgeworfen, dass ich über diese Dankbarkeits- und Demutsübungen, auch einige Übungen im Bereich der Atemtechnik, der Klopftechnik, da kommt man gut ans Unterbewusstsein ran, da gibt es tolle Übungen, irgendwann Heimat in mir selbst gefunden habe. Das war damals so der Begriff. Inzwischen gibt es sogar ein Buch dazu. Ich habe zwischendurch gedacht, ach, das hätte ich ja eigentlich mal schreiben können. Also diesen Spruch Heimat in mir selbst finden, das war irgendwann in mir drin. Und ich war so auf mich selbst zurückgeworfen, auf dieses nur ich. Der ganze Glamour, der ganze Erfolg, das ganze Materielle war weg. Und das hat mich aber unglaublich Stückchen für Stückchen wachsen lassen. Und siehe da, es gab Menschen, die mich trotzdem mochten. Im Gegenteil, ich hatte das Gefühl, ich hatte plötzlich noch eine andere Wirkung auf Menschen. Und die Wirkung veränderte sich sehr, denn dadurch, dass ich mich im Inneren verändert habe, hatte ich plötzlich eine andere Wirkung auf andere Menschen. Plötzlich tauchten Mentoren auf, von denen ich vorher keine Ahnung habe, dass es einfach Menschen gibt, die mir einfach meiner selbst willen Unterstützung angeboten haben. Und so ging es dann Stückchen für Stückchen weiter. Und Ja, so habe ich dann irgendwann meine Speaker-Ausbildung gemacht, die Moderationsausbildung und ja, es war einfach ein Weg. Es war ein Weg Stückchen für Stückchen, aber die Dreh- und Angelpunkte, wenn ich sie so benennen sollte, sind die Säulen Akzeptanz. Und zwar Akzeptanz der äußeren Umstände, die Dinge sind, wie sie sind. Akzeptanz anderer Menschen, die haben nun mal ihre Bewertung. Ich versuche inzwischen weitestgehend bewertungsfrei zu sein bei Dingen, aber vor allen Dingen die Selbstakzeptanz. Und einer der Sätze, die mir sehr geholfen haben, ändere die Situation oder deine Einstellung dazu. Ich weiß nicht, ob das plötzlich ein Satz in meinem Kopf war oder ob ich den irgendwo mal gelesen habe. Ich habe nie einen Urheber dazu gefunden, aber das ist so der Satz, ja, der für mich einer der wichtigsten war, also Akzeptanz, Vertrauen, alles ist für irgendwas gut, du hast es vorhin schon gesagt und manchmal braucht es Umwege, um wertvolle Erfahrungen zu machen, manchmal braucht es ein Stoppschild, damit du zur Ruhe kommst und fühlen kannst, was will dein Herz, was will deine Seele, weil ich war immer nur Kopf, ich war nie Herz, ich war nie Seele. Also Akzeptanz, Vertrauen und Bewusstheit, wie redest du mit dir selbst? Wie groß ist dein innerer Kritiker? Welche Worte verwendest du für dich selbst? Und diese drei Säulen, die sind schon so, so kraftvoll. Und wenn du dann noch anfängst mit Demut für das, was da ist und Dankbarkeit, dann kommt irgendwann dieses Glücksgefühl und dieses Gefühl, genug zu sein von innen. Mhm. Und spannenderweise hat sich im Außen so viel manifestiert, von dem ich noch vor 5 Jahren nicht zu träumen gewagt habe.
Ich nenne dieses Glück gerne Zufriedenheit.
Ja, na, genau.
So eine dauerhafte Zufriedenheit.
Ja.
Weil man Glück denkt man ja immer, ja, wenn ich glücklich bin, dann das ist so ein Zustand, da würde ich singend und tanzend durch die Straßen tanzen und wenn das dann nicht eintrifft, dann bin ich nicht glücklich. Aber deswegen benutze ich immer gern das Wort Zufriedenheit, weil Zufriedenheit ist so ein Dauerzustand irgendwie, unabhängig von dem. Und das dann jeder, ich deute noch mal drauf auf das, was du gerade gesagt hast, auch gerade was diese Demut und Dankbarkeit, also ich fasse es noch mal zusammen. Du warst Unternehmerin von mehreren Unternehmen, du kommst aus der Finanzbranche. Ich stelle mir jetzt mal vor, dass es da Jahre gibt, wo du auch finanziell sehr, sehr erfolgreich warst und dir viele, viele Dinge hast leisten und kaufen können und dir damit eine äußere Welt gebaut hast, die dir auch sehr viel Anerkennung und Respekt im Außen gegeben hat. Und gerade wenn, also das ist ja das, was das Ego auch dann so wunderbar aufbläst, ne? Man kann sich dahinter verstecken und dann bricht dieses ganze Konglomerat zusammen und man steht da in den sogenannten Trümmern des Lebens und kommt dann, hat dann aber die große Chance an der Wurzel, also nicht die Symptome zu bekämpfen, sondern die Ursache von dem, warum man auch so viel Gas gegeben hat, warum man sich auch so reingehängt hat, warum man gedacht hat, das muss noch mehr werden, das muss noch größer werden, das muss noch schneller werden, das muss skalieren, skalieren, skalieren. Und das ist ja auch was ich so ein bisschen kritisch sehe an, weil ich liebe die Persönlichkeitsentwicklung, aber es gibt ja auch viele Punkte, die ich einfach kritisch sehe, weil man auch einfach in so, wenn man so anfängt damit, dann denkt so, okay, ich bin nicht genug, es reicht einfach nicht, ich muss mein komplettes Leben umstellen, ich muss das machen und meine Morgenaffirmation und Powerposen und hast du nicht gesehen, aber am Ende gibt es eine einfache Frage und die heißt, bin ich zufrieden oder bin ich nicht zufrieden? Und wenn ich nicht zufrieden bin, dann muss ich an die Wurzel gehen und die Wurzel ist halt leider nun mal nicht da draußen. Da draußen ist es alles nur nice to have. Aber da drin, die Antwort liegt halt da drin. Da müssen wir dran üben. Und das bist du so ein wunderbares, wieder mal eine wunderbare Geschichte für dieses Beispiel. Du hast ja Bücher auch geschrieben zum Thema. Du hast Bücher zum Thema Finanzen geschrieben. Du hast Bücher zum Thema Selbstwert geschrieben. Und du hast ein Buch geschrieben, wie man Bücher schreibt. Was hat es denn damit auf sich?
Stimmt. Da sage ich gerne was zu ganz kurz. Noch eine Ergänzung zum Thema Zufriedenheit.
Zuvor. Ja.
Da steckt ja auch das Wort Frieden drin. Und ja. Mit der Akzeptanz kommst du in den Frieden und mit dem Frieden kommst du in die Kreativität und in die Kraft. Das vielleicht noch abschließen und vielleicht noch, ich habe ja noch dieses eine Bild geteasert, bevor ich deine Frage beantworte.
Ja.
Und ich habe gerade gedacht, ach Mensch, jetzt lassen wir die Zuschauer oder die Zuhörer hier im Dunkeln hängen und mit Dunkelheit hat dieses Bild zu tun. Es ist mir im Traum begegnet. Was passiert, wenn du in einem stockfinsteren Raum bist? und du zündest ein kleines Lichtlein, zum Beispiel ein Streichholz, an.
Ist das jetzt eine Frage für mich?
Generell für die Zuschauer, du darfst sie gerne beantworten. Das war jetzt die künstlerische Pause, um kurz nachdenken zu dürfen.
Okay, sorry, also ich bin reingeplatzt.
Nee, das ist genau richtig. Was passiert denn, wenn du das Streichholz anmachst?
Na, es gibt ein kurzes Aufflackern und dann gibt es ein kleines, leicht gleichmäßiges Licht.
Ja, genau. Also egal, ob eine kleine Taschenlampe, ein Streichholz, du kannst in der dunkelsten Dunkelheit mit einem winzig kleinen Licht alles etwas heller machen. Und dieses Licht kann die Dankbarkeit dafür sein, dass du atmen kannst, dass du, das war übrigens auch, als ich meinen sehr, sehr schweren Unfall hatte, den ich fast nicht überlebt habe, da habe ich mich genau an diesen Dingen auch, ja, habe ich mir genau diese Dinge immer wieder bewusst gemacht. Und jetzt kommt das nächste Bild, damit wir nicht zu sehr von deiner Frage, die ist noch im Kopf, abweichen. Was passiert, wenn du in einen strahlend hellen Raum kommst? Wir sind hier in der Helligkeit. Du sitzt in der Helligkeit, ich sitze in der Helligkeit. Es gibt kein kleines Dunkel, womit du auch nur annähernd so einen Raum verdunkeln kannst, wie du mit einem kleinen Licht einen Raum erhellen kannst.
Mhm.
Und das, finde ich, ist ein sehr schönes Bild, sich dessen mal bewusst zu werden. Je positiver du in deiner Kraft bist, je mehr du in deiner Kraft bist, desto weniger sind negative Erlebnisse im Außen dafür verantwortlich, dass du dich schlecht fühlst. Mhm. Und dieses Bild, einen stockfinsteren Raum kann man mit einer Kleinigkeit erhellen, mit einem kleinen Licht. Aber wenn du es schaffst, in diese positive Grundhaltung zu kommen und in diese Energie zu kommen, wird dich die Dunkelheit nicht von deiner positiven Energie abhalten. Das war das Bild, was ich noch teilen wollte. Ich hoffe, das ist in Ordnung, lieber Alexander, dass ich das vor der Beantwortung deiner Frage noch zwischengeschoben habe.
Total, und ich würde sogar den Schwung noch mitnehmen und dem Bild noch was zur Ergänzung hinzufügen, weil wir sprechen ja hier jetzt von einem kleinen Licht in einem dunklen Raum, aber es reicht ja, wenn du einfach nur sehen kannst, was der nächste Schritt ist. Du musst nicht das Ende des Raumes sehen, also auch das in so einer verzweifelten Situation. Reicht es, wenn du ein kleines Licht hast, was dir zeigt, wohin kann ich den nächsten Schritt machen, ohne zu stolpern, ohne irgendwo anzustoßen? Du musst nicht den kompletten Weg sehen. Das auch zum Thema Grundvertrauen. Aber jetzt zum Buch.
Das ist eine schöne Ergänzung, danke.
Wir machen irgendwann mal so ein Lebensweisheits-Battle auf der Bühne, wir beide.
Top, gebongt.
Aber das sind natürlich. Man könnte auch sagen, ja, Kalendersprüche, aber es steckt einfach so viel Kraft und Weisheit darin, wenn es über das kognitive Lesen oder Hören hinausgeht und ins eigene System reinrieselt. Da drin liegt wirklich in ganz vielen uralten Kalendersprüchen, die du schon von deiner Oma gehört hast oder so, steckt so viel Weisheit drin, wenn man die nicht einfach so liest, ja, abtun, ja, ist mir egal und ja, genieß den Weg und bla bla bla, habe ich alles schon tausendmal gehört. Aber wenn das richtig über das Verstehen, über das Gehirn hinaus auf eine, wie soll ich denn sagen, auf eine weisere, bewusstere Ebene in deinem System rieselt, dann haben diese sogenannten Kalendersprüche, vielleicht nicht alle, manche sind auch Schrott, aber viele, viele haben wirklich so eine absolute Weisheitsessenz in sich. Und das ist auch der Grund, warum die schon über Generationen weitergegeben werden in sämtlichen Sprachen. Da steckt schon viel drin.
Dazu noch zwei ergänzende. Es gibt ein Zitat, was ich wundervoll finde. Ich weiß leider im Moment auch nicht, wer es als erstes gesagt hat. Das ist definitiv nicht von mir, das kann ich sagen. Wir sind Wissensriesen und Umsetzungszwerge, wir Menschen. Mhm. Vieles wissen wir. Und wir müssen uns im Grunde genommen nur die 7 universellen Gesetze, Egal, es gibt so die 7 universellen Gesetze, wenn wir uns die anschauen, da steckt all das drin, was heute in der Persönlichkeitsentwicklung gelehrt wird. So, dann hast du die Frage zu dem Buch gestellt.
Genau, ein Buch übers Bücherschreiben.
Ein Buch übers Bücherschreiben. Das Thema Buchschreiben war auch schon im Grunde genommen als Kind in mir. Ich habe aber erst vor einigen Jahren angefangen. Also mein erstes eigenes Buch habe ich tatsächlich erst 2015 angefangen zu schreiben. Und seitdem habe ich jetzt 19 Bücher veröffentlicht. Also irgendwie floss es.
Und 19 Bücher in 9 Jahren.
Ja.
Und ich muss es gestehen, Buchschreiben ist ja bei mir auf der To-Do-Liste. Ich schreibe mir fast jeden Jahreswechsel schreibe ich mir so 2-3 Goals oder Ideen. Ich nenne es ja mittlerweile dank meinem lieben Gleichmutproben-Podcast-Partner Leander nicht mehr Ziele, sondern Ideen. Und es gibt einfach einen Punkt, der wird von jedem Jahr ins jede Jahr übertragen. Und das ist der Punkt Buchschreiben. Also das ist wirklich was, wo ich seit so vielen Jahren denke, ja, es wäre wahrscheinlich eine schöne Idee und ein schöner Gedanke. Die ganzen Sachen, ob es jemand interessiert oder nicht, am Ende ist ja erstmal wurscht. Aber schreib es doch mal auf. Oh, und das beeindruckt mich so krass, wie man einfach so viele Bücher in so kurzer Zeit schreiben kann. Mega.
Es ist einfach gekommen. Also wenn man mich fragt, wie, warum, wieso, weshalb, kann ich nicht mal beantworten. Sie waren einfach da. Und dann kamen aber auch so Dinge. Es war Corona 2020 und ja, per 13. März 2020 waren auch bei mir sämtliche Aufträge storniert. Das war ja dieser besagte Freitag. Es war auch noch Freitag der 13. Ich werde es nie vergessen. Ich war in Dresden. Ich glaube, wir haben die letzte Party des Jahres irgendwie mitgemacht, damals mit dem Deutschen Rednerverband. Und ja, da hatten wir ja erstmal alle nicht so richtig viel zu tun. Und da sprach mich dann eine Freundin an und sagte, Originalton, sie hat auch das Vorwort zu diesem Buch hier geschrieben, dein Buch in 12 Wochen. Sie sagte, Mensch, Dani, das kann doch nicht sein. Du verlierst hier ein Buch nach dem anderen im Galopp. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren 12. Und ich werde seit 3 Jahren mit meinem Buch nicht fertig. Kannst du mich nicht mal 21 Tage lang pushen? Ja, ich kann mich doch jetzt nicht nur als Buchcoach platzieren. Wer glaubt mir denn das noch? Was soll ich denn noch alles machen? Aber ich hatte ja auch nichts anderes zu tun und dachte, was habe ich zu verlieren? Und diese 21-Tage-Challenge ist also in den 2 Jahren während der Corona-Zeit irgendwie 8-mal gelaufen. Jetzt habe ich gerade mal wieder eine gemacht. Und da sind unglaublich viele Bücher bei entstanden. Und dann wurde ich noch nach anderen Stories gefragt, nach anderen Challenges, nach Storytelling, nach Kreativität. Und dann habe ich einfach verschiedenste Challenges kreiert in der Corona-Zeit. Und die waren erfreulich gut gebucht. Und daraus ist dann noch das Einzelcoaching entstanden. Also ich habe auch inzwischen um und bei 20 Autoren bis zur Veröffentlichung begleitet. Und ich liebe es auch, über Verlage zu veröffentlichen. Und ich glaube, im Zeitalter von KI, wo viele belanglose und herzlose Bücher seelenlose Bücher auf den Markt kommen werden, bin ich der festen Überzeugung, dass ein Verlagssiegel durchaus ein Qualitätssiegel sein kann. Das ist irgendwie so gigantisch gewachsen. Ich sage immer, das ist mein geschenktes Business, weil ich bin nie morgens aufgewacht und habe gedacht, was könnte ich denn mal machen? Es gibt ja noch keine Buchcoaches am Markt, da könnte ich doch nochmal was machen, sondern es ist einfach zu mir gekommen. Und dann habe ich einfach diese ganzen Impulse in ein Buch geschrieben und fand das ganz lustig. Es waren irgendwie 77 Impulse. Nee, ich glaube, es waren ursprünglich 66. Und dann dachte ich, ach, dann mache ich 66 Impulse für dein Buch. Und dann kamen irgendwelche Leute, gesagt, oh, 66. Und manche finden diese Zahl ganz gruselig, weil die mit irgendwelchen Dingen verknüpft sind. Und dann habe ich einfach ein paar Impulse dazu kreiert und so sind es dann 84 Impulse geworden. Tatsächlich, dein Buch in 12 Wochen sind eben 84 Tagesimpulse, um ein Buch dann eben strukturiert fertig zu bekommen. Und es ist vor allen Dingen für Sachbücher, Ratgeber, Fachbücher, also alles das, was man so im Großen und Ganzen als Expertenbücher bezeichnet. Für Belletristik, also für alles das, was Unterhaltungsliteratur ist, wie Krimis, Thriller, Liebesromane und was es da alles gibt, eignet sich das dann eher nicht.
Da wäre ich wahrscheinlich der ideale Leser für das Buch. Da müssen wir später nochmal drüber sprechen. Du sendest übrigens gerade aus dem Wohnmobil. Man hört im Hintergrund immer mal ein Auto vorbeifahren. Und das Wohnmobil ist jetzt auch nicht völliger Zufall, wo du da sitzt. Da würde ich gern auch nochmal unser kleines Streichholz drauf werfen auf dieses Thema. Warum sitzt du gerade im Wohnmobil, liebe Daniela?
Weil es mein Zuhause ist. I love it. Wir haben mein Mann und ich, vor ungefähr 10 Wochen unser Haus vermietet und wohnen seitdem fest im Wohnmobil. Das hatten wir schon vor Corona vor und wollten im Frühjahr 2020 für eine unbestimmte Zeit, wir haben immer gesagt, vielleicht 1 Jahr, vielleicht 5 Jahre, vielleicht für immer, vielleicht haben wir auch nach einem halben Jahr keine Lust mehr, ins Wohnmobil ziehen. Und dann kam ja Corona und niemand wusste, wie der Spaß weitergeht in den ersten 2 Jahren. Und dann haben wir uns unseren jetzigen Hof gekauft, weil ich auch 3 Pferde habe. Und tatsächlich sind wir zwar immer sehr glücklich auf dem Hof, aber wir fühlten uns angebunden, weil wir wollten doch frei sein. Wir wollten reisen, wir wollten das einfach mal ausprobieren, im Wohnmobil zu leben. Haben dann häufiger mal Leute für Urlaub gegen Hand bei uns gehabt. Das war oft gut, manchmal eine Vollkatastrophe, dass die Leute da wirklich mehr Chaos hinterlassen haben, als dass sie nur Unterstützung waren. Und dann haben wir irgendwann gesagt, hey, das war letzten Sommer, Herbst so, eigentlich können wir das doch immer noch machen. Was hindert uns denn? Und das ist so wieder dieses lösungsorientierte Denken, was ich immer gerne versuche, auch anderen zu vermitteln. Nicht in Problemen denken oder in es geht nicht weil, sondern was ist hier alles möglich, dass es doch geht. Und haben wir gesagt, wir wollten doch ohnehin ins Wohnmobil. Dann können wir doch auch das Haus vermieten. Dann haben wir auch jemanden da, der sich um die Pferde kümmert. Das war unsere Bedingung. Also unsere Mieter, die haben einen sehr, sehr, sehr guten Mietpreis bekommen. Dafür haben sie sich eben auch verpflichtet, eine entsprechende Anzahl an Tagen auf dem Hof zu verbringen, wo sie sich um die Pferde kümmern. Und das bringt uns unglaublich viel Freiheit. Und wir lieben es. Also nicht eine Sekunde haben wir es bisher bereut. Und es ist einfach ein unheimlich freies Gefühl, selbst bei uns auf dem Hof, auf dem eigenen Hof rauszugehen und sofort in der Natur zu sein, auf der Wiese zu sein. Und ja, es ist einfach wundervoll. Und wenn ich mal irgendwie wirklich was richtig Wichtiges habe, also ich habe bei uns auf dem Grundstück, habe ich ein Holzhäuschen, so eine Gartenhütte, wo ich eben professionell drin zoomen kann. Oder wenn ich unterwegs bin, es gibt so viele Coworkings, wenn ich also jetzt irgendwo etwas habe, wo es wirklich, wirklich, wirklich drauf ankommt, zum Beispiel TV-Interview, kann man, wobei ich bin inzwischen auch so weit, kann ich auch aus dem Campervan rausmachen, aber manchmal gibt es ja so Situationen, wo es unpassend ist. Dann miete ich mich halt ins Coworking ein.
Ja, wobei natürlich ist, ja, also du hast recht, es gibt Situationen, da ist es wohl unpassend. Auf der anderen Seite, da sind wir wieder auch schön beim Thema Bewertung, ne? Auf der
anderen, ja, ich habe mich gerade selber ertappt, ich habe es gerade selbst gemerkt.
Ja, ne? Ja. Aber das sind ja die normalen Fallen, in die wir immer alle reintappen und da dürfen wir immer auch gnädig sein. Und wenn wir es erkennen, ist ja schon mal super. Aber das gibt es ja bei mir natürlich auch. Also das ist ja völlig, völlig, völlig menschlich und ist einfach ein schöner Prozess. Wenn man dann so selbst über seine Gedanken stolpert, das habe ich auch beim Podcasten ganz oft so, Moment mal, das, was du jetzt gerade gesagt hast, stimmt das so überhaupt? Jetzt muss ich da nochmal reinfühlen und nochmal verifizieren. Ja, aus der Perspektive ja, aus der Perspektive eher nicht. Ah, schneide ich nochmal raus, lasse ich drin. Also das gibt es natürlich immer alles.
Das darf gerne drin bleiben, weil das genau das, was ich vorhin meinte, mit Bewusstheit. Ich habe gerade selber bewertet, obwohl ich versuche, möglichst bewertungsfrei und lösungsorientiert zu sein. Und ich sage oft, dass ich Sprechdenkerin bin. Mir ist in dem Moment, wo ich es ausgesprochen habe, habe ich gedacht, ja, du bewertest es gerade selber. Nein, natürlich, das geht alles aus dem Wohnmobil. Aber du wolltest gerade eine Frage stellen.
Ja, was ich schön finde, ist die kreative Herangehensweise, ne? Wo du gesagt hast, okay, ich habe da mein Hütchen und es gibt Coworking Spaces und ich kann aber auch von hier senden. Also dieses, das ist ja auch so ein bisschen Out-of-the-Box-Thinking, weil wir ja oft auch gedanklich in festen Strukturen drin sind, ne? Wir sind geprägt und so hat es zu sein und du bist Unternehmer, du brauchst auf jeden Fall dein Office und du brauchst einen repräsentativen Raum und du brauchst dieses und brauchst jenes. Und ich will ja auch nicht sagen, dass das alles falsch ist. Also wenn ich jetzt so zurückdenke, ich habe ja auch eine eigene kleine Designagentur und habe damals an einem sehr guten Standort in Frankfurt auf der Hanauer Landstraße gesessen. Und das war natürlich repräsentativer als heute mein Homeoffice auf dem Dorf. Das spüre ich auch. Aber auf der anderen Seite spare ich mir halt jeden Tag Staus. Ich belaste die Umwelt viel weniger. Ich habe weniger Kosten für Sprit, die Miete. Und Coworking Spaces ist da vielleicht auch eine gute Alternative, wenn man sagt, so wie ich, bin jetzt Gott sei Dank nicht jeden Tag allein im Homeoffice, sondern ich habe ja ganz viele Jobs, die ich mache. Aber bei mir wäre es so, wenn ich jetzt 5 Werktage von morgens bis abends hier alleine in meinem Homeoffice sitzen würde, würde mir irgendwann die Decke auf den Kopf fallen. Aber dann brauche ich nicht zwingend ein anderes Büro, sondern es ist vielleicht auch 2-mal in der Woche der Coworking Space in Mainz oder in der Verbandsgemeinde, wo ich hingehen kann, wo ich Kaffee trinken kann, wo ich dann Leute kennenlerne, andere kreative Austausch dann auch habe. Also ich will sagen, das ist dieses schöne was für Möglichkeiten gibt es und welche haben wir noch gar nicht betrachtet? Und das finde ich bei dir, dieses Beispiel ist so schön, zu sagen, ja, wer kommt denn schon auf die Idee, sein Haus zu vermieten und ins Wohnmobil zu ziehen? Aber wenn mir die Freiheit wichtig ist, wenn mir die Flexibilität wichtig ist, ist das eine fantastische Lösung.
Ja, ja. Total. Also es ist, wie gesagt, es fühlt sich auch einfach rundum richtig an. Und was auch, was mir immer wieder auffällt bei Menschen, gerade bei uns in unserer, ich sag mal, deutschen Kultur, ich kann jetzt andere nicht beurteilen, aber dieses, wenn man eine Entscheidung getroffen ist, dann ist sie getroffen. Und was ist, wenn mal, und was ist, also es werden immer Szenarien aufgebaut. Das weiß ich doch heute noch nicht. Vielleicht geht es mir im Winter so sehr auf den Puffer, dass ich sage, ich hätte für den Winter schon gerne eine Wohnung, weiß ich nicht. Vielleicht sage ich aber auch, ich verbringe den Winter irgendwo in Spanien unten mit dem Wohnmobil und wenn ich einen Job habe, fliege ich halt kurz mal rüber oder setze mich in die Bahn von irgendwo. Wir denken, wir Deutschen oder viele Deutsche, nicht wir Deutsche, ich will es nicht verallgemeinern, aber viele Deutsche denken immer in diesen Problemen und Hindernissen und wenn mal eine Entscheidung getroffen ist, dann muss die für alle Ewigkeiten gelten. Aber was ich heute entscheide, was interessiert mich meine Entscheidung von gestern, wenn ich heute eine neue Idee habe? Und diese Flexibilität, sich zu erlauben, dass Entscheidungen auch revidiert werden dürfen, die bringt ganz viel Freiheit. Ich habe meine Zeit lang, haben wir halb auf Mallorca gelebt, 3 Jahre lang und dann kam eben Corona und ich habe es, glaube ich, schon mehrfach gesagt, niemand wusste ja, wie es weitergeht. Und dann haben wir kurzerhand die Pferde wieder zurückgeholt, unsere Wohnung verkauft. Und wie oft ich gefragt wurde, oh, und bist du traurig und, denke ich, nee, ich bin dankbar dafür, dass ich es gehabt habe. Und jetzt sind neue Abenteuer und ich hätte dieses Abenteuer nicht, wenn ich jetzt auf Mallorca geblieben wäre. Und so geht es halt immer weiter. Entscheidungen dürfen sich verändern. Es dürfen neue Dinge ins Leben kommen. Und ich finde es viel wichtiger, dankbar auf das zurückzuschauen, was wir gehabt haben. Und dann lieber im Moment zu sein, denn im Moment, jetzt, hier und heute, kreieren wir ja unsere neue Zukunft.
Ja, total schön. Und ich setze nochmal noch einen Gedanken dazu, weil du hast ja die, wir haben es ja am Anfang gehört, deswegen darf ich es ja auch sagen, du hast ja die 50 schon überschritten. Ich stehe kurz vor der 50 und da haben wir ja auch immer gerne so Schranken im Kopf von, ja, bla, ich habe mein Leben schon gelebt, bla, ich habe jetzt dieses und jenes erreicht, bla, ich stecke jetzt irgendwie fest in der Situation. Das Alter hat nichts damit zu tun, dass wir Dinge verändern dürfen, dass wir neue Lebensabschnitte angehen dürfen, dass wir im Kopf frisch und jung bleiben dürfen. Das vielleicht auch mal so an unsere Generation so, weil ich sehe das manchmal, dass alles so eingefahren ist, dass alles so fest zementiert ist im Gehirn und man kommt gar nicht auf die Idee, mal über das Mäuerchen drüber zu gucken, weil das haben wir ja schon immer so gemacht hier in Rheinhessen. Nein. Also diese Freiheit, das ist eine eigene Entscheidung. Das ist eine eigene Entscheidung, die ich für mich treffe, Dinge auch ab gewissen Altersstufen noch verändern zu wollen, neu angehen zu wollen, neugierig zu sein aufs Leben und out of the box zu denken. Ja.
Total. Und das ist es, was eben dann auch zur Zufriedenheit führt. Dieses Festhalten. Ich habe mal ein ganz spannendes Gespräch geführt, da habe ich gedacht, oh, wow, wie krass. Also ich kürze es auch ab. Das war so sinngemäß, oh, ich möchte auch mal ein Buch schreiben. Ja, tu es doch, sage ich zu der Person. Ja, dazu müsste ich mindestens mich 8 Wochen ausklicken und irgendwo schön Urlaub machen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann mach es doch. Ja, das kann ich nicht, weil ich so hohe Kosten habe. Ich muss ja unbedingt meine Kosten decken. Es kommt hier gerade jemand rein. Ich bin noch im Podcast. Ich muss ja mein Geld verdienen, um die Eigentumswohnung bezahlen zu können. Und ich gucke sie an und sage, dann verkauf sie doch. Mach was anderes. Vermiete sie irgendwas. Nee, hier ist ja meine Traumküche drin. Ich habe mir diese Küche so sehr gewünscht und da kann ich sie doch nicht wieder verkaufen. Habe ich gesagt, du willst mir jetzt nicht ernsthaft sagen, dass du wegen einer Küche dein Buch nicht schreiben kannst. Und das ist so diese Schranken, die wir im Kopf haben. Was ist denn alles möglich? Welche Lösungsvarianten könnte es denn geben? Was ist alles möglich, dass du vielleicht doch dich diese Wochen ausklinken kannst. Was ist alles möglich, damit Geld auf anderen Weg reinkommt? Was kannst du vielleicht auch jetzt ein paar Wochen lang zurücklegen, damit du anschließend dir diese Reise leisten kannst? Anstatt in Problemen zu denken, ist es doch viel sinnvoller, in Lösungen zu denken. Und da ist wirklich mein Tipp, stell diese offene Frage. Was ist hier alles möglich, woran mein Verstand noch nicht gedacht hat? Und das bitte nicht mit dem Verstand beantworten, sondern vielleicht in die Meditation gehen, vorm Schlafen gehen, vorm Weitspaziergang alleine. Denn wenn man alleine ist, kommen die Einfälle. Und ich habe neulich ein schönes, ich zitiere jetzt hier eine Dame, die Nicola Hammerschmidt. Da weiß ich jetzt gerade, sie sagte, Einfall, es fällt ein. Aber einfallen kann es nur, wenn man in der Ruhe ist.
Offen ist, ja, nicht blockiert. Ja, total. Und natürlich einfach nochmal auch zur Vollständigkeit halber, wenn man total super happy und zufrieden ist mit seiner Küche und die Küche ist das Ding und du kochst da total gerne drin und du liebst es für deine Familie da, dann ist das auch okay. Also wir sagen ja, hier, glaube ich, auch nicht, ne, wir sagen nicht, du musst, und auch dieses festgefahrene Denken, wenn du deine Wohnung hast, wenn du dein Häuschen hast, wenn du deine Familie hast und denkst, ich bin super, super happy mit meinem Alltag und mit meinem grusamen Leben und ich fühle mich gut, dann ist es fantastisch, dann gibt es da überhaupt nichts dran zu verändern und dann darf man das auch komplett genießen. Wir wollen quasi einfach nur die Türen zu allen möglichen Richtungen öffnen, glaube ich. Ja.
Genau, ganz, ganz wichtig, dass du das nochmal erwähnt hast. Und das ist eben das Wichtige, ist das, was du gerade lebst, auch das, was dein Herz möchte? Sich die Frage zu stellen und auch einfach mal einen Dialog mit dem Unterbewusstsein führen. Auch das geht nur in der Ruhe. Einfach mal hören, was bringt das Unterbewusstsein an Impulsen? Und wenn du glücklich und zufrieden mit dem bist, was du hast, und wenn deine Küche wirklich das ist, was dich glücklich macht, dann ist das total richtig und dann macht das auch. Aber bei ihr war es halt so, dass dieses Festhalten an dem Materiellen sie daran gehindert hat, ihre Träume zu leben. Und dann ist es traurig. Mm.
Ja.
Und dann kann man überlegen, wie geht ein sowohl als auch. Letztendlich, ja, ich habe den Hof und ich lebe trotzdem im Wohnmobil. Ich habe die Pferde und bin trotzdem auf Reisen. Klar, alles hat seinen Preis und du zahlst immer einen Preis. Ob materiell oder immateriell. Und die Frage ist immer, bist du bereit, den Preis zu zahlen, um das zu leben, was du gerne leben möchtest? Ändere die Situation oder deine Einstellung dazu.
Und das ist eine wunderbare Schlussfrage, die wir einfach so stehen lassen. Liebe Daniela, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die inspirierende Geschichte, die du mit uns geteilt hast, für deine persönliche Herausforderung, die du meistern durftest und die du nicht nur nicht versteckst, sondern nach außen trägst, als Mensch auf der Bühne, als Mensch in der Öffentlichkeit, als Mensch, der anderen Menschen hilft. Das finde ich eine sehr, sehr inspirierende Geschichte. Und dann wünsche ich dir noch eine ganz tolle Zeit in eurem Wohnmobil. Viele schöne Reisen, viele schöne Erlebnisse, viele schöne Erinnerungen. Und vielleicht, ja, vielleicht begegnen wir uns irgendwann mal bei einer Speaker-Veranstaltung auf der Bühne und dann machen wir unseren Kalenderspruch-Battle. Da freue ich mich schon drauf.
Das machen wir. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Alexander, dass ich in deinem Podcast als Gast sein durfte.
Die Freude war ganz meinerseits. Daniela, einen schönen Tag für dich. Liebe Grüße.
Für dich auch. Liebe Grüße zurück. Ciao.
Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut.